HR Info. Politik.
Mit Anne Bayer und heute mit dieser Familie.
Hallo, ich bin Nada Jabbas. Das ist meine Familie. Wir kommen aus Syrien, aus Aleppo. Wir sind seit einem Jahr in Deutschland.
Genauer gesagt in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau. Das Mädchen Nada ist die Hauptperson in einem kurzen Video, das unsere Online-Redaktion gedreht und veröffentlicht hat. Dieses Video hat innerhalb kurzer Zeit enorm viel Reaktionen hervorgerufen und auch viele Fragen. Für uns ein Anlass, Ihnen die Familie Jabbas auch on-air vorzustellen und auch zu den Kommentaren Stellung zu nehmen. Nada und ihre Familie leben nun seit einem Jahr in Riedstadt. Das Video gibt einen kleinen Einblick in ihre Lebenswelt. Was es für eine 10-Jährige bedeutet, Krieg erlebt zu haben und was es heißt, ein neues Leben anzufangen. HR-Info-Politikredakteurin Isabel Reifenrath stellt Ihnen die Familie noch einmal vor.
Zwei kleine Mädchen mit schwarzen Haaren bis zur Schulter klettern in bunten Winterjacken herum. Der Spielplatz ist ansonsten leer. Nada und Hala hängen so halb vom Klettergerüst herunter. Nada ist 10 Jahre alt und damit die große Schwester. Sie sagt, Deutschland ist gut.
Ich freue mich, weil in Deutschland bin.
Nadas kleine Schwester heißt Hala und ist 8 Jahre alt. Auch wenn sie sich oft vertut und 7 sagt. Ihr Deutsch ist noch ein bisschen schlechter als das ihrer großen Schwester. Sie sind aber auch erst seit einem Jahr in Deutschland. Und auch Hala mag es hier.
Es gibt so viele Bäume und so Autos und Häuser. Ja, und Hunde.
So viele Hunde habe es in Syrien nicht gegeben. Nada kann sich noch an Syrien erinnern, an ein schönes Syrien.
Wir haben auch in Syrien, wir haben mit meinem Papa nach der Schule Eis zu essen. Und wir haben nach dem Spielplatz gegangen und wir haben auch Burger gegessen. Wir haben alles gemacht. Wir waren, unsere 4 Jahre, die waren sehr schön.
Aber dann hätten die Kämpfe begonnen, erzählt Nadas Vater. Mahmoud Jabbas war in Syrien Geschäftsmann, hat mit Stoffen gehandelt.
Vor dem Krieg haben wir ein sehr gutes Leben gehabt. Wir haben gelebt wie in Gottes Paradies auf Erden. Aber leider haben sie unser Land zerstört und wir mussten nach Deutschland fliehen. Wir sind nur geflohen, um in Sicherheit sein zu können.
Mit seiner schwangeren Frau und seinen beiden Töchtern ist er in ein Boot gestiegen, um nach Europa zu kommen. Jetzt lebt er mit ihnen in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau. Oft ist er traurig, sagt er. In Syrien war er jemand. Jetzt werde er oft nur wie eine Nummer behandelt, als Flüchtling eben. Er konzentriert sich darauf, für seine Mädchen da zu sein. Er will für sie versuchen, etwas aufzubauen. Nada und Hala üben Karate. Ihr Vater hält ihre Jacken dabei und feuert sie an. Für die Mädchen ist es viel leichter, Deutsch zu lernen. Sie gehen zur Schule. Nada ist ein bisschen stolz auf sich.
Am 1. Klasse war ich die erste Mädchen und die kriegst 1. Ich war die ganz liebe Mädchen und die fröhlichste Mädchen in die 1. Klasse. Ich war auch sehr gut in Mathe. Niemand kann gut Mathe, genau wie ich. Mathe ist mein Lieblingsfach.
Die kleine Hala ist wohl nicht ganz so gut in Mathe, aber auch sie geht gerne hin.
Ich mag meine Schule und meine Lehrerin und meine Freunde. Sie sind ganz gut.
Ihre Eltern versuchen zu Hause nicht so viel über Syrien zu sprechen. Sie sagen, auch wenn man es den Mädchen nicht auf den ersten Blick anmerkt, sind sie traumatisiert von dem, was sie in Syrien gesehen haben. Nada spricht davon.
Die ganzen Häuser in Aleppo sind kaputt jetzt. Wie kann ich in Syrien dann leben? Es gibt gar kein Essen, kein Geld, kein Decken zum Schlafen. Dann wie könnte ich jetzt in Syrien leben?
Könnte sie jetzt in Syrien leben oder würde sie dort auch sterben?
Weiß ich nicht.
Meine Kollegin Isabel Reifenrath hat Ihnen die Familie Jabbas vorgestellt, über die unsere Online-Redaktion ein Video gedreht hat, das Sie sich übrigens auch auf unserer Homepage oder auf der Facebook-Seite von HR Info ansehen können. Es gab dazu auch viele Kommentare und Fragen. Und deswegen habe ich den Leiter der Redaktion, Lukas Gedziorowski, ins Studio gebeten und wollte zunächst einmal von ihm wissen, wie sie ausgerechnet auf diese Familie gekommen sind.
Anlass war die aktuelle Lage in Aleppo. Und die Situation hat sich in den Tagen besonders stark verschärft. Wir in der Online-Redaktion haben in letzter Zeit gemerkt, dass es immer schwieriger wird, die Menschen für das Thema zu interessieren. Was uns auch frustriert hat, weil es ein wichtiges Thema ist, weiterhin über den Bürgerkrieg zu berichten. Dann haben wir überlegt, wie wir das Thema aufgreifen können, um einen Bezug herzustellen zu dem Leid. Wir sind übereingekommen, dass wir Aleppo ein Gesicht geben müssen, um auf die Lage der Menschen aufmerksam zu machen. Also haben wir uns nach einer Familie umgesehen, die aus Syrien, am besten aus Aleppo direkt stammt und nach Deutschland geflohen ist. Dann gab es eine glückliche Fügung. Eine Kollegin aus der Online-Redaktion machte uns auf die Familie aufmerksam. Sie hat für die Flüchtlinge in Riedstadt eine Partnerschaft übernommen.
Ah ja, okay. Also es waren so persönliche Kontakte, die letztendlich dann auch das Vertrauensverhältnis, was ja auch nötig ist, geschaffen haben.
Genau. Mhm.
Das heißt, das waren die Familie denn dann auch relativ offen, mit euch darüber zu sprechen?
Überraschenderweise ja. Über die Kollegin, die den Kontakt hergestellt hat, war das Vertrauen sehr schnell aufgebaut. Gerade von den Kindern war ich sehr überrascht, wie offen und aufgeweckt sie waren und auch gegenüber einem Fremden wie mir. Sie hatten letztendlich gar keine Scheu vor mir und auch nicht vor der Kamera und haben sich sehr natürlich gegeben.
Ja, die wirkt ja ganz souverän, wie sie ihr Mikrofon hält und dann auch ihrer kleinen Schwester mal rüberreicht. Also ja. So, als wenn sie schon so eine kleine Reporterin
ja,
wäre.
Ja, sie hatten da Spaß dran. Das war ein Spiel für sie, glaube ich. Mhm.
Auch von dem Vater hört man ja einiges. Ihr habt ihn auch nochmal extra auch interviewt. Von der Mutter, die bleibt sehr im Hintergrund. Man sieht sie einmal. Warum hat sie nichts gesagt?
Sie spricht leider noch nicht so gut Deutsch wie ihre Töchter. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass Erwachsene Sprache nicht so schnell erwerben oder aufnehmen wie Kinder. Der Vater hat auch vor allem seine Geschichte auf Arabisch erzählt, weil er auch noch nicht so fit ist in der deutschen Sprache. Also die Familie Jabbas ist muslimischen Glaubens, allerdings sehr offen und liberal. Und deswegen denke ich, dass die Frau vor allem aus einer gewissen Schüchternheit heraus sich zurückgehalten hat, weil sie eben noch nicht so gut Deutsch spricht. Aber wir wollten im Video vor allem den Schwerpunkt auf das Mädchen legen. Erstens, weil es am besten Deutsch spricht, aber auch zweitens, um sich zu fokussieren.
Jetzt hat dieses Video ja erstaunlich viele Reaktionen hervorgerufen. Also es waren über 75.000 Aufrufe innerhalb einer Woche. Eine Reaktion war zum Beispiel eher eine kritische. Ihr hättet dem Mädchen die Geschichte ja in den Mund gelegt. Was hast du darauf geantwortet?
Ja, gemeint war vor allem die Szene auf dem Klettergerüst, wo das Mädchen über Syrien erzählt. Das Interessante ist, dass gerade diese Szene ganz beiläufig entstanden ist. Ich habe die Kinder einfach beim Spielen gefilmt, um etwas von ihrer Lebenswirklichkeit aufzuzeichnen. Und dabei habe ich ganz nebenbei gefragt, ob sie Syrien vermissen. Und dann sagte die älteste Tochter, Nada, ganz beiläufig, wie es in Syrien ist, nämlich, dass die Stadt zerstört ist, aus der sie kommt, und dass viele Menschen tot seien und viele ihrer Freunde auch. Und gerade diese Selbstverständlichkeit und Beiläufigkeit, die hat mich schon sehr beeindruckt, mit der dieses Kind das erzählt hat. Eigentlich wollte ich Fragen nach dem Krieg vermeiden, schon allein aus Rücksicht auf die Sensibilität des Themas. Und dann hat mich das Kind so stark überrascht mit dieser Offenheit. Daher ist dieser Vorwurf, wir hätten dem Mädchen etwas in den Mund gelegt, völlig haltlos. Er beruht wahrscheinlich auf einem grundlegenden Misstrauen gegenüber den Medien. Aber die meisten werden wahrscheinlich gemerkt haben, dass die Kinder sich sehr natürlich verhalten.
Das Video endet ja mit dem Text, die Familie Jabbas lebt unter subsidiärem Schutz. Sie hat kein Asyl erhalten und darauf folgte prompt die Frage, warum denn nicht? Lukas, was kannst du zu dem rechtlichen Hintergrund sagen?
Der Grund ist ganz einfach. Im Fall der Familie liegt kein individuelles Verfolgungsschicksal vor. So drückt es der Staat zumindest aus. Die Familie Jabbas ist in Syrien nur ganz allgemein von Gewalt bedroht, so heißt es. Das ist nicht unumstritten, diese Einstufung, hängt aber mit dem Asylpaket 2 zusammen, das dieses Jahr in Kraft getreten ist. Dadurch bekommen nur noch wenige Syrer Asyl gewährt, sondern nur noch den sogenannten subsidiären Schutz. Den bekommt auch Familie Jabbas. Allerdings meint der Anwalt der Familie, dass das nicht so einfach ist, denn die Familie wäre durchaus von Verfolgung bedroht, wenn sie zurückkehrte, weil sie dann wahrscheinlich Verfolgung durch das Assad-Regime zu befürchten hätte. Und daher geht die Sache noch vor Gericht.
Die Familie hat also nur einen sogenannten subsidiären Schutz erhalten, so wie viele Syrer im vergangenen Jahr. Und ganz grundsätzlich ist der Anteil der Asylbewerber, denen subsidiärer Schutz gewährt wurde, ganz stark gestiegen. Also von 0,4% im Januar auf 35,4% im Oktober 2016. Anders als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten Subsidiärschutzberechtigte eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die dann wiederum verlängert werden kann. Außerdem können sie bis zum 16. März 2018 ihre Kinder und Ehepartner nicht nachziehen lassen. Viele von ihnen haben in den vergangenen Monaten gegen diese Entscheidung geklagt, so auch die Familie Jabbas aus Riedstadt. Mein Kollege Metin Fakyoglu fasst noch einmal zusammen, was dieser Schutz ganz allgemein im Vergleich zum Asyl- bzw. Flüchtlingsstatus bedeutet.
Mal ganz einfach ausgedrückt gibt es für Flüchtlinge drei Möglichkeiten, in Deutschland Schutz zu erhalten. Sie erhalten Asyl, sie werden als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt oder sie erhalten nur einen vorläufigen Schutz, im Fachjargon subsidiären Schutz genannt. Ob und wenn ja, welchen Status der Asylsuchende erhält, entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Liegt bei dem Antragsteller eine individuelle Verfolgung vor, dann ist er asylberechtigt, falls er politisch verfolgt wird oder ein Flüchtling ist. Das ist laut dem Bundesamt dann der Fall,
wenn sein Leben oder seine Freiheit in seinem Herkunftsland wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugungen bedroht ist.
In der Konsequenz bedeutet das für den Geflüchteten, er darf zunächst 3 Jahre bleiben und auch seine Familie nachholen. Besteht allerdings kein Anrecht auf Asyl oder einen Flüchtlingsstatus, prüft das Bundesamt, ob ein Anrecht auf einen eingeschränkten Status, also den sogenannten subsidiären Schutz, besteht. Das wiederum bedeutet,
dass die Menschen zwar nicht in die Heimat zurück müssen, etwa weil dort zum Beispiel Bürgerkrieg herrscht. Anders als Menschen mit Asyl- oder Flüchtlingsstatus bekommen sie aber zunächst nur eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die verlängert werden kann.
Fakt ist, immer mehr Geflüchtete, die nur einen subsidiären Schutz, also einen vorläufigen Schutz erhalten, klagen gegen diese Entscheidung. Vor allem syrische Flüchtlinge machen von diesem Recht Gebrauch. Und offenbar haben sie damit auch Erfolg. Von den bislang bearbeiteten Fällen erhielten 75% der Kläger Asyl- oder Flüchtlingsschutz. Während die Berge an Akten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge derzeit also langsam kleiner werden, wachsen sie bei den Gerichten.
Sie hören HR Info. Heute ist ein Video, das wir vor ein paar Tagen online gestellt haben, Anlass, nochmal genauer auf die Situation von Flüchtlingen aus Aleppo zu schauen. Genauer gesagt auf eine Familie aus Riedstadt im Kreis Groß-Gerau, die vor einem Jahr zu uns aus Aleppo geflohen ist. Das Video wurde innerhalb der ersten Woche nach Erscheinen über 75.000 Mal angeschaut. Darüber habe ich mit dem Leiter der Online-Redaktion Lukas Gedziorowski gesprochen. Lukas, ihr habt ja schon einige Videos aus eurer Redaktion online gestellt. Womit erklärst du dir den Erfolg dieses Clips?
Ehrlich gesagt hat uns der Erfolg sehr überrascht. Vor allem, weil es ein sehr langes Video ist für Facebook. Es ist fast 4 Minuten lang, also eigentlich viel zu lang für ein typisches Facebook-Video, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen.
Wie lang ist denn so ein typisches Facebook-Video?
1 bis 2, maximal 2 Minuten. Aber ich denke, es hängt wohl mit dem persönlichen und emotionalen Ansatz zusammen, dass das Video so erfolgreich war. Wir wollten Aleppo, wie gesagt, ein Gesicht geben, gewissermaßen. Und ich glaube, das ist uns mit der Familie Jabbas sehr gelungen, besonders mit dem Mädchen Nada, weil wir uns auf das Mädchen fokussiert haben. Sie ist ein sehr aufgewecktes, ein sehr offenes, fröhliches Kind. Sie spricht sehr frei und sehr authentisch und das merken die User und deswegen, denke ich, ist das Video so erfolgreich.
Was habt ihr denn jetzt weiter vor? Seid ihr mit der Familie weiterhin in Kontakt?
Ja, wir werden weiter in Kontakt bleiben und wir werden verfolgen, wie sich der Aufenthaltsstatus der Familie entwickelt. Die Familie will gegen die Ablehnung des Asylantrages klagen. Und wenn sich in der Sache etwas tut, werden wir sie wieder besuchen und weiter darüber berichten.
Ja, dann sind wir gespannt, was wir von euch über die Familie Jabbas weiterhin online zu sehen und auch on-air zu hören bekommen. Herzlichen Dank an Lukas Gedziorowski aus der HR Info Online Redaktion.
HR Info. Politik.
Heute über die Familie Jabbas aus Aleppo. Sie vermisst ihre Heimat, aber die Bilder von dem zerstörten Aleppo machen ihr täglich klar, eine Rückkehr ist für sie nicht möglich. Ihre Zukunft sehen sie trotz aller rechtlichen Hürden hier in Deutschland und deswegen beschäftigt die Eltern der 3 Mädchen natürlich auch die Frage, wie können sie hier eine Arbeit finden? Und diese Frage hat auch einige der Kommentatoren des Videos beschäftigt. Über dieses Thema habe ich mit Elke Rothenheber gesprochen. Sie ist Leiterin des Bereichs Markt und Integration des kommunalen Jobcenters Kreis Groß-Gerau. Frau Rothenheber, viele nach Deutschland geflüchtete Menschen wünschen sich nichts sehnlicher, als endlich arbeiten zu dürfen. Ist das rechtlich überhaupt möglich?
Das ist rechtlich möglich unter bestimmten Voraussetzungen. Das geht für Asylbewerber und geduldete Menschen, die sich seit ihrer Registrierung mindestens 3 Monate lang in Deutschland aufhalten. Der Geflüchtete kann mit seinem Arbeitsvertrag und mit einer Stellenbeschreibung auf die Ausländerbehörde gehen und dort einen Antrag auf eine Arbeitserlaubnis stellen, ohne eben langwierig eine Vorrangprüfung durchlaufen zu müssen.
Kommen wir nochmal zurück auf die Familie, die wir jetzt auch heute in der Sendung vorgestellt haben. Sie haben nur einen subsidiären Schutz. Dürften Sie theoretisch trotzdem arbeiten, also die Eltern?
Ja, das dürfen Sie.
Aber woran scheitert es dann? Weil es dauert ja oft doch sehr lange, bis Geflüchtete tatsächlich eine Arbeit finden.
Ja, da sind viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Einmal die Sprachkompetenzen in der deutschen Sprache sind oft nicht ausreichend, um auf dem Arbeitsmarkt direkt einsteigen zu können. Dann fehlen Qualifikationen oder die erworbenen Qualifikationen aus dem Heimatland müssen hier erst anerkannt werden, um in dem erlernten Beruf hier auch tätig werden zu können.
Wie ist das denn? Die meisten Menschen haben ja bereits einen Beruf ausgeübt in ihrem Herkunftsland. Wie sieht es denn mit der Anerkennung dieser Berufsabschlüsse aus hierzulande?
Das ist auch wieder differenziert zu betrachten. Die Ausbildungssysteme in den Herkunftsländern sind nicht vergleichbar mit den Ausbildungssystemen in Deutschland. Also da muss man nochmal genau drauf gucken, welche Berufserfahrung wird mitgebracht, wurde in dem Heimatland eine Ausbildung abgeschlossen und ist die vergleichbar einer Ausbildung hier in Deutschland?
Gut, aber das ist ja genau oft das Problem. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Familie aus Syrien nehmen und die eben diese Papiere nicht mehr haben, ist das trotzdem möglich?
Dann wird es wirklich schwierig. Also in Deutschland ist es so, man braucht ein Papier, ein Zertifikat, um den Nachweis zu führen. Und wenn diese Nachweise nicht vorliegen, dann wird es schwierig.
Sie sind ja jetzt in Groß-Gerau tätig. Sie haben dort auch eine Koordinierungsstelle eingerichtet, Die eben Geflüchteten es erleichtern soll, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Was genau können Sie denn da tun?
Wir haben diese Fachstelle für Geflüchtete im November 2015 rechtskreisübergreifend mit der Bundesagentur für Arbeit eingerichtet. Und da geht es unabhängig, wer zuständig ist, ob das jetzt die Bundesagentur ist oder das Jobcenter, darum, den Menschen die bestmögliche Unterstützung zu geben, die Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen die Wege hier in unseren Systemen mit unseren Strukturen zu erklären und sie da durchzuführen. Und das sind Themen angefangen von dem Sprachkurs über eben eine mögliche Anerkennung, aber auch da geht es um Qualifizierungsmöglichkeiten, um schlussendlich dann in den Arbeitsmarkt zu kommen.
Und sind Sie damit erfolgreich?
Ja, wir sind erfolgreich damit. Im ersten Schritt ging es erstmal um die Information. Wir haben hier gezielt Mitarbeiter eingestellt, die selbst eine Migrationsgeschichte haben, die arabische Sprache sprechen, die Herkunftssysteme kennen. Und das erleichtert einfach auch den Zugang zu den geflüchteten Personen. Und das war so die Hauptaufgabe am Anfang, erstmal die Information zu geben, die Unterstützung zu geben. Dann geht es auch in Einzelgespräche. Und bei den Einzelgesprächen werden Kompetenzen herausgearbeitet, weil es gibt neben den formalen Kompetenzen ja auch informelle Kompetenz. Nicht alles, was ich kann, ist in einem Zertifikat festgehalten, aber ich kann etwas. Ja, oder der Mensch kann etwas. Und wir haben zum Beispiel einen jungen Mann, der war in seinem Heimatland in Afghanistan Teppichrestaurator. Das gibt es hier in Deutschland nicht mehr. In dem Beruf wird nicht ausgebildet, aber es gibt ein Auktionshaus in Oberursel, das hat händeringend einen Teppichrestaurator gesucht, aber hat keinen gefunden. Das ist ein sogenannter Engpassberuf in Deutschland. Und die Fachstelle hat Kontakt aufgenommen mit dem Auktionshaus und so konnte der junge Mann dort in Beschäftigung kommen. Und das ist für beide eine Win-Win-Situation. Der Geschäftsführer freut sich, dass er jemanden gefunden hat, der schon Berufserfahrung mitbringt. Und der junge Mann erfährt durch die Arbeitsmarktintegration ja auch die Integration in die Gesellschaft.
Würden Sie sagen, das ist ein Einzelfall oder wie groß ist denn der Anteil der Flüchtlinge, die Ihrer Einschätzung nach realistische Chancen haben, hier tatsächlich auch eine Arbeit oder eine längerfristige Arbeit zu finden?
Das ist schwierig, das so in Zahlen festzuhalten. Es gibt verschiedene Untersuchungen, einmal vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, aber es gibt auch Untersuchungen von der OECD, die sagen, circa 20% der Menschen, die zu uns kommen, sind zeitnah in Arbeit zu vermitteln.
Und weil, zeitnah bedeutet?
Ja, im ersten Jahr. Und bei den anderen Menschen muss erst nochmal die Sprache trainiert werden. Es müssen Qualifikationen erworben werden. Es müssen dann auch die geeigneten Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Aber jetzt bezogen auf die Menschen, die im Kreis Groß-Gerau sind, sind wir da jetzt erstmal positiv gestimmt. Wir erfahren sehr viel Motivation bei den Menschen, die zu uns kommen. Die haben ihre Unterlagen dabei, die wollen arbeiten. Die fordern die Beratung und die Unterstützung ein. Und das ist auch ein wichtiger Baustein. Wenn ich will, dann kann ich auch was erreichen.
Ja? Und ist diese Offenheit auch von Seiten der Unternehmer und Arbeitgeber vorhanden aus Ihrer Sicht?
Ja, die ist offen. Wir haben im Jobcenter einen Arbeitgeberservice, auch die Bundesagentur für Arbeit hat einen Arbeitgeberservice, die sehr eng mit den regionalen und überregionalen Unternehmen zusammenarbeiten. Und unsere Fachstelle ist sehr, sehr breit in der Öffentlichkeit vernetzt. Und wir kriegen regelhaft Anfragen von Arbeitgebern, die Flüchtlinge einstellen wollen, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, die vielleicht nicht so umfangreiche Deutschkenntnisse voraussetzen und nicht unbedingt in einem hochqualifizierten Bereich sind. Aber die Arbeitgeber sind offen, ja, um einmal auch für diese Zielgruppe ein Angebot zu machen und sich da sozial zu engagieren. Aber auch, weil wir momentan einen sehr guten Arbeitsmarkt haben und wir haben Bedarf an Arbeitskräften. Das spielt gut zusammen.
Jetzt gibt es ja durchaus auch Vorwürfe, es würde sehr viel oder vielleicht auch zu viel für die Flüchtlinge oder geflüchteten Menschen getan. Mhm. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das mit Abstrichen manchmal nachvollziehen, dass da Angst da ist. Ja, Hartz-IV-Empfänger haben wenig Geld. Ja, und brauchen Unterstützung und jetzt drängt da noch eine weitere Zielgruppe dazu und ich kann manchmal nachvollziehen, dass da Ängste da sind. Aber diese Ängste sind unbegründet und diese Ängste muss man nehmen, weil wir als Jobcenter sind für alle Menschen da, die Unterstützung brauchen. Und dieser Spruch fördern und fordern gilt für alle und wir machen da keine Ausnahme. Ein Flüchtling wird genauso gut behandelt wie ein deutscher Hartz-IV-Empfänger und umgekehrt. Ja.
Also es gäbe eigentlich keinen Anlass dafür zu denken, es gibt soziale Konkurrenz.
Genau, weil sowohl der Bund als auch das Land haben zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, um die Zielgruppe der Geflüchteten zu unterstützen. Also wir nehmen einer anderen Zielgruppe keine Förderung weg. Wir ergänzen eine Förderung, sodass wir alle Menschen gleichermaßen unterstützen können.
Sagt Elke Rothenheber. Sie ist Leiterin des Bereichs Integration beim Kommunalen Jobcenter Kreis Groß-Gerau. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die Sendung Politik. Heute stand hier eine Familie aus Aleppo im Fokus, über die es auch auf unserer Homepage hrinforadio.de und auf unserer Facebook-Seite ein Video zu sehen gibt. Dort können Sie auch die Sendung als Podcast herunterladen und nachhören. Ich bin Anne Bayer.